Verlorene Marienfeste auf Radio Gloria. Ich bin die Mutter der schönen Liebe. Bei mir ist alle Gnade, der Weisheit und der Wahrheit. Bei mir ist alle Hoffnung. Mit diesen Worten begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Sendung mit dem Thema Maria, Sitz der ewigen Weisheit. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Professor Dr. Johannes Stöhr aus Köln wird uns im Rahmen der Sendereihe Verlorene Marienfeste zum Fest Maria, Sitz der ewigen Weisheit einige Gedanken schenken. Eingangs möchte ich Professor Dr. Stöhr kurz vorstellen. Professor Dr. Stöhr ist Subsidiar in Köln. Vor seiner Emeritierung 1999 hatte er eine Professur für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Sievert-Akademie inne und er war über 30 Jahre als Professor für dogmatische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität in Bamberg tätig. Unter anderem ist Johannes Stöhr Herausgeber des Mariologischen Jahrbuchs und er verfasste viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon und diverse theologische Werke. Nun freuen wir uns auf seine Gedanken zum Thema Maria, Sitz der ewigen Weisheit. So begrüße ich Sie ganz herzlich bei Radio Gloria, Herr Professor Dr. Stöhr. Und wir freuen uns auf Ihre Gedanken.
Liebe Zuhörer, unser Thema heute ist Sitz der Weisheit, ein Marientitel und sein Lebenswert. Die Würdenamen und Ehrentitel der Gottesmutter sind in der Theologie und Liturgie sehr zahlreich und vielfältig. Sie ergänzen einander wie in einem wunderbaren Farbspektrum. Doch einige sind auf den ersten Blick nicht leicht zu verstehen und scheinen mehr dichterisches Lob als theologische Aussage zu bedeuten. Aber schon in der Septuaginta des Alten Testamentes wird von der Weisheit gesagt, ich bin die Mutter der schönen Liebe, bei mir ist alle Gnade der Weisheit und der Wahrheit, bei mir ist alle Hoffnung, so heißt es im Buch Jesus Sirach. Diese Worte werden in der Liturgie und der gesamten kirchlichen Tradition auch auf Maria angewandt. In einem weiteren Sinne ist auch schon die Seele jedes Gerechten Sitz der göttlichen Weisheit, wie es im Buch der Weisheit heißt oder bei Isaias. Der Hoheitstitel Sedis Sapientiae, Sitz der Weisheit, findet sich ja bekanntlich in der lauretanischen Litanei. Sophia bedeutet auf Griechisch im Grunde Gottes Weisheit, Sitz der Weisheit und ist gleichbedeutend mit Thron der Weisheit. So hat man Maria mit dem Jesusknaben als verkörperte Weisheit auf dem Schoß als Sedis Sapientiae bezeichnet und sich dabei an den alttestamentlichen Thron von Salomo erinnert. Das besonders in der Romantik häufig verwendete Bildmotiv verbreitete sich dann im 13. Jahrhundert. Es erscheint auch auf den Siegeln von im Mittelalter gegründeten Universitäten, beispielsweise auf dem Siegel der Universität Löwen und auf dem älteren Siegel der städtischen Kölner Universität, der alten Universität zu Köln. Da beten die Kölner Stadtpatrone vor der thronenden Maria mit dem Jesusknaben als dem Sinnbild der universitären Weisheit. Das Wort Weisheit allerdings ist aus dem normalen heutigen Sprachgebrauch nahezu verschwunden. Und deshalb ist auch seine Verwendung in der Liturgie nicht leicht zu verstehen. Der Begriff meinte in der griechischen Religiosität und Philosophie ein besonderes Wissen, ein theoretisch-praktisch-geistiges Können, das durch Erkennen und Erfahren erworben werden musste. Sapientia, Sophia, bedeutet nach Plato ein Erkennen aus den höchsten Gründen, aus den ewigen göttlichen Ideen. besonders von der Idee des Guten und Schönen her. Im Alten Testament wird dann besonders deutlich, dass Weisheit in der höchsten Stufe als eine Gabe Gottes zu verstehen ist. Nicht allein Ergebnis der Erfahrung meint, sondern Wirkung des Geistes, wie es im Buch Job heißt. Die Weisheit Gottes nimmt schließlich sogar personale Züge an. Sie ist in einzigartiger Weise Gottes Abbild. Und das Neue Testament ist in Bezug auf die menschliche Weisheit sehr zurückhaltend, denn Gott hat die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt. Christus selber dagegen wird im Neuen Testament mit der Weisheit gleichgesetzt. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, heißt es im Korintherbrief, und birgt in sich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wie ist dann aber der Hoheitstitel Marias zu verstehen? Sehen wir zunächst die Gabe der Weisheit. Für uns ist es nicht immer leicht, die Spuren Gottes wahrzunehmen und sich von ihnen zu ihrem Urheber emporzuschwingen. Denn die Ursünde, unsere persönlichen Sünde, die verstellen uns die Sicht, die schwächen unser Wissen. Im Buch der Weisheit werden jene getadelt, die die Welt in ihrer Vollkommenheit vor Augen hatten, ohne den wahrhaft Seienden erkennen zu können. Beim Anblick der Werke erkannten sie den Meister nicht, sondern hielten das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der Gestirne, die gewaltige Flut oder Himmelsleuchten für weltbeherrschende Götter. Wenn sie diese, entzückt über ihre Schönheit, als Götter ansahen, dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel besser ihr Gebieter ist, denn der Urheber der Schönheit hat sie geschaffen. Soweit der Text aus dem Buch der Weisheit. Damals wie heute kann uns das Gewaltige und Schöne, das in der Schöpfung aufleuchtet, blenden und einseitig fixieren. Und Naturbetrachtung bleibt dann aber in sich befangen, unfähig, das Wahrgenommene zu transzendieren. Und dann mündet sie in pantheistische Frömmigkeit, in einen fragwürdigen Religionsersatz, der in Krisenmomenten des menschlichen Lebens versagen muss. Die Gabe der Wissenschaft soll im menschlichen Verstand das Gespür dafür schärfen, dass die geschaffenen Dinge Fingerzeige Gottes sind. Mit dieser Gabe ist nicht die Wissenschaft im üblichen Sinne gemeint, nämlich die systematische Anwendung der durch die Vernunft erworbenen Kenntnisse, sondern vielmehr eine übernatürliche innere Bereitschaft, die Seele in das göttliche Wissen eintauchen zu lassen. Eine Gabe, die unter der erleuchtenden Einwirkung des Heiligen Geistes die Tugend des Glaubens vervollkommnet, da sie uns die geschaffenen Dinge in ihren Beziehungen zu Gott erkennen lässt. Unter dem Walzen dieser Geistesgabe erkennen wir die Dinge in ihrem Ursprung als von Gott geschaffen und von ihm im Sein erhalten, von ihrem Wesen her als göttlichen Widerschein, von ihrem Zweck her als Wegweiser zu ihm. So erfassen wir, dass die ganze Schöpfung, das Kreisen der Erde und der Gestirne, das gute Streben des Menschen und der Fortschritt in der Geschichte, alles von Gott kommt und auf ihn hin zielt. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, in dem alten Hymnus, komm, Schöpfergeist, da betet ja die Kirche, zünde an ein Licht in den Sinnen, accende lumen sensibus. Das ist die Bitte um den Heiligen Geist, der möge unsere Sinne hell und durchdringend machen, damit wir nicht so abgelenkt werden von äußerlich, sondern zum Staunen, zum Frohlocken über Gottes Werke gelangen und hinter allem die Schöpferhand Gottes sehen. Die Gabe der Wissenschaft befähigt uns zur Unterscheidung der Geister, der verschiedenen Anregungen. Nicht nur die Natur, auch die Werke von Menschenhand und Menschengeist können ja zu Götzen werden. Und so hat Papst Johannes Paul II. Einmal gesagt, der Widerstand gegen den Heiligen Geist, den der heilige Paulus in der inneren und subjektiven Dimension als Spannung, Kampf und Auflehnung im menschlichen Herzen unterstreicht, findet leider in den verschiedenen Geschichtsepochen, besonders in unserer modernen Zeit, auch ihre äußere Dimension, indem er sich als Inhalt der Kultur und der Zivilisation als philosophisches System, als Ideologie, als Aktions- und Bildungsprogramm für das menschliche Verhalten konkretisiert. Dieser Widerstand findet seinen höchsten Ausdruck im Materialismus, sei es in seiner theoretischen Form als Gedankensystem, sei es in seiner praktischen Form als Methode der Interpretation und Bewertung der Tatsachen sowie als Programm eines entsprechenden Verhaltens. Ende des Zitats. Die Gabe der Wissenschaft verhilft uns zum rechten Umgang mit der Schöpfung. Da die meisten Christen ohnehin mitten in der Welt leben, ist es ihre Aufgabe, die zeitlichen Dinge und Tätigkeiten auf Gott hinzuordnen. Dann halten wir uns von ungeordnetem Besitzen wollen und von Anhänglichkeiten frei, die etwas an sich Gutes in Böses verkehren können. Dank der Geistgabe der Wissenschaft scheinen selbst Alltäglichkeiten wie Haushalt, Studium, Krankenpflege als Weg zu Gott scheinen sie auf, als apostolisches Zeugnis im Dienst an der Gesellschaft. Und jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich, sagt der heilige Josef Maria und ergänzt dann: Wenn ein Christ die unbedeutendste Kleinigkeit des Alltags mit Liebe verrichtet, dann erfüllt sich diese Kleinigkeit mit der Größe Gottes. Das ist der Grund, warum ich immer und immer wieder betont habe, dass die christliche Berufung darin besteht, aus der Prosa des Alltags epische Dichtung zu machen. Kraft dieser Gabe lieben wir die irdischen Dinge gemäß ihrem rechten Wert auf Gott hin. So verstellen sie uns nicht den Blick für das Wichtigste, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Wenn Gott in unserer Seele wohnt, ist alles andere, mag es auch noch so wichtig erscheinen, nebensächlich und vorübergehend. Wir aber in Gott sind das Bleibende. Das Bewusstsein seiner Gegenwart in uns kann uns helfen, Gott inmitten unserer Beschäftigung nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das ist die wahre Wissenschaft, um die wir auch Maria bitten. Die Mutter der schönen Liebe, der Furcht, der Erkenntnis, der heilige Hoffnung, wie sie genannt wird. Maria ist auch Mutter der Erkenntnis, denn an ihrer Hand kann man die wichtigste aller Lektionen lernen. Dass nichts lohnt, wenn wir dem Herrn nicht nahe sind. Dass alle herrlichen Dinge dieser Erde und alle erfüllten Wünsche unseres Herzens nichts sind, wenn dieses Herz nicht von der Flamme der lebendigen Liebe und vom Licht der heiligen Hoffnung erhellt wird, die uns die unendliche Liebe in der endgültigen Heimat ahnen lassen. Die Gabe der Weisheit ist nach einer klassischen Definition eine Gabe, die uns Gott und die göttlichen Dinge in deren erhabensten Ursachen unterscheiden, beurteilen und verkosten lässt und dadurch die Tugend der Liebe vervollkommnet. So heißt es im Buch der Weisheit: Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Alles Gold erscheint neben ihr als ein wenig Sand und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Licht vor, denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, sie richtig zu gebrauchen. Ich freute mich über sie, weil die Weisheit lehrt, alles richtig zu gebrauchen. Wusste aber noch nicht, dass sie auch deren Ursprung ist, ein unerschöpflicher Schatz für die Menschen. Alle, die ihn erwerben, erlangen die Freundschaft Gottes. Soweit das Zitat aus dem Alten Testament. Der heilige Thomas lehrt, dass der Gegenstand dieser Gabe an erster Stelle Gott selber ist und die göttlichen Dinge, aber dann auch die Dinge der Welt, insofern sie auf Gott hingeordnet sind und von ihm herstammen. Keine höhere Kenntnis von Gott können wir erwarten, als dieses verkostende Erkennen, das uns eine gewisse Erfahrung der Süßigkeit Gottes vermittelt, wie er sagt, und unser Gebet reich und frei macht. Die Weisheit, so heißt es im Buch der Sprichwörter, übertrifft die Perlen an Wert. Keine kostbaren Steine kommen ihr gleich. Unter den Gaben des Heiligen Geistes gibt es eine, die wir Christen besonders nötig haben, die Gabe der Weisheit, die, da sie uns Gott kennen und kosten lässt, uns ermöglicht, in Wahrheit die Situation und Geschehnisse unseres Lebens zu beurteilen, hat der Papst einmal gesagt. Denn diese Gabe, auch wenn sie dem Verstand zugeordnet wird, verweilt nicht in reinen Betrachten des Göttlichen. Sie ist nicht nur in der Schau, sondern auch in der Tätigkeit leitend. Wir erlangen gleichsam Anteil an der Sicht, die Gott von seiner Schöpfung hat, und diese gnadenhafte Einsicht prägt das menschliche Tun.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör. Er spricht im Rahmen der Sendereihe Verlorene Marienfeste zum Fest Maria, Sitz der ewigen Weisheit. Wir freuen uns auf die Zeugnisse der kirchlichen Tradition, Herr Professor Dr. Johannes Stör.
Die Kirche nennt Maria in der Liturgie seit alters her, sowohl im Osten wie im Westen, Gottesgebärerin. Daraus fließt mit Thomas von Aquin: Mit gutem Grund glaubt man, dass die den Eingeborenen des Vaters voll der Gnade und Wahrheit geboren hat, höhere Gnadenvorrechte als alle übrigen empfangen hat. Weil der Sohn Gottes, der die Weisheit Gottes ist, wie es im Korintherbrief heißt, auf einzigartige Weise in ihr gewohnt hat. Nicht nur in ihrer Seele, sondern auch in ihrem Schoß. Sie ist die ganz Unbefleckte. Es heißt aber im Buch der Weisheit: In eine Seele, die böse sind, kehrt Weisheit nicht ein und nimmt nicht Wohnung in einem Leib, der sich der Sünde hingibt. Die Gnade der göttlichen Mutterschaft schließt alle Gnaden in eminenter Weise mit ein. Thomas von Aquin hat das näher erklärt und dabei sehr klar unterschieden. Man darf nicht daran zweifeln, dass die allerseligste Jungfrau in hervorragendem Maße sowohl die Gabe der Weisheit und der Kraft als auch die Gabe der Weissagung empfangen hat, wie auch Christus. Jedoch erhielt sie diese Gnaden nicht, um über diese und ähnliche uneingeschränkt zu verfügen, wie das bei Christus der Fall war, sondern so, wie es ihrer Stellung entspricht. Von der Weisheitsgabe machte sie in der Beschauung Gebrauch. Nach Lukas: Maria bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Nicht aber hatte sie den Gebrauch der Weisheitsgabe, um zu lehren, weil dies dem weiblichen Geschlecht nicht zukam, wie der heilige Paulus sagt. Auch die Ausübung der Wundergabe kam ihr, solange sie lebte, nicht zu, denn zu dieser Zeit sollte die Lehre Christi durch Wunder bekräftigt werden. Deshalb kam es nur Christus und seinen Jüngern, die Träger der Lehre Christi waren, zu, Wunder zu wirken. Maria hat als Königin aller Heiligen ein besonders tiefes Wissen um die Geheimnisse des Glaubens gehabt. Doch ist zu beachten, dass die Tiefe der Glaubenshaltung nicht nach der Menge des explizit, des ausdrücklich Gewussten, sondern nach der Hingabekraft des Herzens beurteilt wird. Die Christen bezeichnen die Kirche mit den Attributen Mariens und umgekehrt. Sie nennen die Kirche Mutter, Jungfrau, heilig und unbefleckt. Die Kirche ist zugleich Jungfrau und fruchtbare Mutter. All diese Eigenschaften kommen der Jungfrau Maria zu. Und wir beten zu ihr: Gebedeit ist die Frucht deines Leibes. Die Mutterschaft Mariens hat jedoch ihre besondere Eigenart. Sie ist ganz personaler Natur. Die geistige Zustimmung zur Erlösung, durch die sie uns die lebensspendende Kraft zuwendet, dann Fürbitte. Das bringt der heilige Bernhard von Clairvaux so zum Ausdruck: Ihretwegen ist die Schrift auch gemacht worden. Und ausführlicher hat das auch der Zisterzienser Gilbert von Holland erklärt und viele Marientitel aufgeführt. Die Lobrede, die scheinen vielleicht auf den ersten Blick überschwänglich, aber sie bezeichnen eine Tatsache. Sie sprechen eine erstaunliche Wahrheit aus. Wir können uns, so hat die Scholastik formuliert, kein anderes Geschöpf vorstellen, das Gott seiner Mutter an Güte, an Schönheit und Heiligkeit vorziehen könnte. Es gibt ein bekanntes mariologisches Grundprinzip: Gott konnte es, es war angemessen und so tat er es. Potuit decut ergo fecit. Gott konnte seine Mutter so reich begnadigen, es ziemte sich, also hat er es getan. Die Bezeichnung Gottesmutter drückt eine tatsächliche Heilswirklichkeit aus und bildet das Fundament für alle Vorzüge Mariens. Thomas von Aquin lehrt, dass das Erkennen des Erlösungsgeheimnisses umso deutlicher wird, je größer die Nähe zu Christus ist, dessen irdische Zeit ja die Fülle der Zeit genannt wird. Niemand war ihm aber so nah wie Maria. Niemand hatte einen vollkommeneren Glauben als sie. Die Enzyklika zur Dogmatisierung der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter hat festgestellt: Unsere Vorfahren nennen Maria schöner als die Heiligkeit, die allein Heilige, die ganz reine an Leib und Seele, diejenige, welche alle Unschuld und Jungfräulichkeit übertroffen hat, die allein ganz die Wohnung aller Gnaden des Heiligen Geistes geworden ist, die Gott allein aufgenommen hat, die über allen steht, die von Natur aus schöner, vollendeter und heiliger ist als selbst die Cherubim und Seraphim und das ganze Heer der Engel, die zu preisen die Zunge des Himmels und der Erde keineswegs genügen. Kommen wir nun zu einigen theologischen Erklärungen. In der neuen Sammlung von Marienmessen wird verdeutlicht, warum insbesondere Maria Sitz der Weisheit genannt wird. Mit diesem Ehrennamen wird zugleich das mütterliche Amt der Seligjungfrau Maria, ihre königliche Würde und ihre erhabene Weisheit und Klugheit in göttlichen Dingen bezeichnet. Sie ist als die Mutter Gottes die Mutter der göttlichen Weisheit. Maria ist Sitz der Weisheit und Mutter des guten Rates, aber natürlich nicht etwa so, als ob sie so eine Art Lexikon der guten Ratschläge oder eine lebendige Universalenzyklopädie bieten würde. Aber sie hat in allem das Verhältnis zu Gott als das Bestimmende erkannt. Nicht durch vielerlei einzelne Gedanken hilft sie uns, sondern durch ihren vorbildlichen, hörenden Glauben, ihr glaubendes Tun. Aufgrund ihrer engen Verbindung mit Christus wird Maria auch als Wohnung der Reichtümer Christi und seiner persönlichen Vorzüge bezeichnet, als Bundeslade, Tempel des Herrn und des Heiligen Geistes. Im griechischen berühmten Hymnus Akathistos aus dem 6. Jahrhundert wird Maria als Lehrerin der Weisheit, als Gefäß der göttlichen Weisheit, als Wohnung des göttlichen Wortes gepriesen. Maria hat Christus, die schöpferische Weisheit des Vaters, empfangen und sich mit dieser Weisheit zu innerst verbunden, sodass die Weisheitsaussagen des Alten Testamentes in einem inneren, nicht nur äußerlich übertragenen Sinne von ihr gelten. Mit der Übertragung der Weisheit auf Maria oder der Einwohnung der Weisheit in ihr wird von Maria eine einzigartige Anteilnahme der Mutter am schöpferischen Ordnen, die Welt mit sinnerfüllenden Gedanken Gottes, ausgesagt. Mit dem Bild vom Sitz der Weisheit zeigt sich die göttliche Auserwählung und Inthronisation Marias vor und über aller Welt. Sie ist als Trägerin der Weisheit erwählt, um den Menschen die Weisheit, die sie in sich trug, vorzustellen, sie ihnen mitzuteilen und sie zur Weisheit in Christus hineinzuziehen. Maria ist somit die Empfängerin und Vermittlerin der Weisheit, während Christus die Weisheit in Person ist. Sie ist aber nicht nur ähnlich wie eine Monstranz, der Ort für das Thronen des Allerheiligsten, nicht nur äußerlich mit ihm verbunden, und nicht nur Instrument zur Darstellung Christi als Weisheit. Nach den Worten der Liturgie ist mit der Weisheit auch Maria selber gemeint. Natürlich in engster Verbindung mit Christus. Wenn auch nur in analoger Weise, kann sie doch auch selber als Weisheit angesprochen werden. Insofern sie von der göttlichen Weisheit ihres Sohnes ganz erfüllt und durchdrungen ist. An ihr wird deutlich, was Weisheit als lebensbezogene Grundhaltung des Menschen sein kann und sein soll. Maria ist als Gestalt gewordene Weisheit nicht nur Vorbild, sondern auch Vermittlerin der Weisheit. Sie prägt im Christen auch das Bild der Weisheit aus und hilft somit, dass neue Glieder Christi zur Weisheit Christi geboren werden. Sie stellt ein Hochbild des Seins dar, dass sich die Menschen nicht mit bloßem Wissen zufrieden geben sollen, sondern das Lebens- und Heilswissen erwarten dürfen, das Weisheit ist. In den Marienmessen wird, weil Maria die Mutter der menschgewordenen Weisheit ist, seit dem 10. Jahrhundert die erste Lesung häufig aus den Weisheitsbüchern des Alten Testamentes genommen. Vor allem aus dem Buch Jesus Sirach und dem Buch der Sprüche. In diesen vernimmt die Kirche zunächst die Stimme der personifizierten Weisheit Gottes, dann jedoch auch die Stimme der seligen Jungfrau Maria. Nach der bei mittelalterlichen theologischen Schriftstellern verbreiteten Lehre spricht in diesen Texten die Weisheit Gottes gleichsam in der Person der Jungfrau. Seit dem 12. Jahrhundert werden der seligen Jungfrau in marianischen Lobgesängen und Litaneien Bezeichnungen beigelegt, die ihre Nähe zur ewigen Weisheit eigens hervorheben. Mutter der Weisheit, Quelle der Weisheit, Haus der Weisheit, Sitz der Weisheit, von denen Sitz der Weisheit am verbreitetsten ist. Und unter diesem Titel wird die selige Jungfrau auch in manchen Teilkirchen, an Universitäten und in Ordensgemeinschaften gefeiert, besonders in der Gemeinschaft des heiligen Ludwig Grignion von Montfort. Kommen wir noch zur Votivmesse der allerliebsten Jungfrau Maria, Sitz der Weisheit. Mit dem Titel Sitz der Weisheit werden zugleich das mütterliche Amt der seligen Jungfrau Maria, ihre königliche Würde und ihre große Weisheit und Klugheit bezüglich göttlicher Dinge gefeiert. Denn durch das Mysterium der Menschwerdung wohnte im reinen Schoß der Jungfrau Maria die Weisheit des Vaters, die königliche Würde. Das Kind auf dem Schoß der Jungfrau Maria ist der messianische König, der Sohn des Allerhöchsten wird er genannt, dem Gott, der Herr, den Thron seines Vaters David geben wird, der über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen wird, dessen Herrschaft kein Ende sein wird. Der König, zu dem die Weisen aus der Ferne kamen, den sie mit der Mutter fanden, dem sie königliche Geschenke und Gaben dargebracht haben und den sie verehrt haben. Die Weisheit und Klugheit. Maria erscheint ja im Evangelium als die kluge Jungfrau, die das Bessere erwählt hat, als die Lehrerin der Wahrheit, die der Kirche das Heilsgeschehen und die Heilsbotschaft, die sie im Herzen bewahrte, weitergibt. O allerweiseste Jungfrau, allein eines solchen Sohnes würdig, schreibt der heilige Bruno von Tegny im 12. Jahrhundert. Sie dachten über all das nach, was geschehen war, bewahrte es für uns und prägte es ihrem Gedächtnis ein, damit es später nach ihrer Lehre, ihrem Bericht und ihrer Verkündigung aufgeschrieben, auf der ganzen Welt verkündet und allen Völkern gepredigt würde. Soweit der heilige Bruno. Eine neuzeitliche Besonderheit der offiziellen liturgischen Marienverehrung bildet das Marienmessbuch, die Sammlung von Marienmessen und das dazugehörige Messlektionar, welches zum Marianischen Jahr 1988 auf den Wunsch von Papst Johannes Paul II. Promulgiert wurde, als eine Art Anhang zum römischen Messbuch. Darin haben wir zum Beispiel ein Gebet. Heiliger Vater, ewiger Gott, du hast in der seligsten Jungfrau Maria in deiner Barmherzigkeit einen königlichen Sitz deiner Weisheit bereitet. Wir bitten dich, erleuchte deine Kirche durch das Licht des Wortes der Wahrheit, damit sie im Glanz der Wahrheit eifrig voranschreite und freudig zur Fülle der Erkenntnis deiner Liebe gelange. Allweiser Gott, du hast, um den gefallenen Menschen zu heilen, die allerseligste Jungfrau Maria zum Sitz der Weisheit bestimmt. Gib uns, wir bitten dich, dass wir auf ihre Fürsprache hin nicht hochmütig denken, sondern dir in wohlgefälliger Demut dienen. Durch Christus, unseren Herrn. Die Texte der Votivmesse bilden vor allem ein Lob Gottes, weil die Weisheit Gottes in Maria gewirkt hat. Es geht also nicht zuerst um das Lob eines isolierten persönlichen Privilegs. Maria wird selig gepriesen, weil sie der Offenbarung geglaubt hat. Nicht einfach ihre menschliche Wissenschaft oder Weisheit ist Grund für die außerordentliche Verehrung der Kirche, sondern die Fülle dieser von oben geschenkten Gabe der Weissichtigkeit. Papst Benedikt erklärte 2006 einmal vor dem Regina Coeli: In diesen Tagen nach der Auferstehung des Herrn blieben die Apostel getröstet von der Gegenwart Mariens vereint und nach der Himmelfahrt verharrten sie mit ihr zusammen in betender Erwartung des Pfingstereignisses. Maria war für sie Mutter und Lehrerin. Und sie hat diese Rolle bis heute für die Christen aller Epochen. Sehen wir noch im Gegensatz dazu der Kult der eigenen Vernunft. Überheblicher Rationalismus, Gnosis, Aufklärungsideologie, die wollten eine neue Welt sich konstruieren. Der Mensch könnte sich mit seinen eigenen Talenten von Grund auf selber erneuern und die ganze Weltgemeinschaft, ja, auch das Leben der Familie, auch was Familie bedeutet, ja, die ganze Natur könnte er verändern. Nach der antiken Gnosis besteht Erlösung darin, das wahre Wissen zu erlangen. Gnosis bestehe in einer Erleuchtung, die es ermöglicht, selbstmächtig von der materiellen Welt des Bösen in das geistige Reich zu gelangen und schließlich zur Gemeinschaft mit der immateriellen höchsten Gottheit voranzuschreiten. Also Erlösung und Befreie geschehe durch vermehrtes natürliches Erkennen und Wissen, sozusagen einer künstlichen Intelligenz. Und somit bedeutet dann natürlich Erziehung einfach nur die Unwissenheit beseitigen. Dann würden die Menschen schon das Gute tun. Aber was war das Ergebnis dieser traurigen Selbstüberschätzungen? Die Wissenschaft wurde trotz vieler Schattenseiten, Widersprüche und Gefahren zu einem neuen Götzen. Die Bildnisse verbrecherischer Repräsentanten der neuen Revolution, die hat man dann zum Beispiel in Frankreich in den sogenannten Tempeln der Vernunft aufgehängt, anstelle der Heiligenbilder. Da hat man eine Dirne auf den Altar von Notre Dame gesetzt. Und Völkermord, wie damals bei der Französischen Revolution in der Vendée, hat man gerechtfertigt, man hat grausame Kriege geführt. Heutzutage hat der Rationalismus auch ganz neue, noch subtile Reformen angenommen, ist aber nicht weniger gefährlich. Und vielleicht kann man Vorurteile und Verleumdungen heute verbreiten, vielleicht kann man Angstpsychosen schüren. Und wie anfällig ist die große Mehrheit dafür? Der Glaube kommt vom Hören und Bedenken im Herzen, nicht vom Reden und schon gar nicht von öffentlichen Diskussionen. Oder hat jemand schon mal dann gehört, dass einer von den Rechthabern bei Talkshows sich bekehrt hat? Geltungsdrang, Wichtigtuerei, die sind bei den meisten Dialogen allzu beherrschend. Und da gibt es Gremienfetischismus, sogenannte synodale Prozesse, die erfolglos sein müssen, wenigstens was geistlichen Fortschritt betrifft, wenn es nicht hier vorrangig ein Hören auf die Offenbarungsbotschaft gibt. Da hat man vielleicht soziologische, psychologische Erkenntnisse. Meistens sind die ja ziemlich hypothetisch, umstritten und mit Unsicherheiten verbunden. Aber dann fehlt die Quelle der Weisheit, wenn nämlich Dialektik, Rhetorik oder Populismus und Agitation von Funktionären vorherrschen. So sehen wir viele Irrwege. Zum Beispiel die Mitglieder des sogenannten Zentralkomitees der deutschen Katholiken kennen in der Regel nicht einmal den Katechismus. Wie verblendet war eine stadtbekannte, prominente Ehebrecherin, die da einmal weißgewandet sich vor einer Kirche als Möchtegern-Priesterin demonstriert hat. Glaubenslosigkeit, das führt zu Torheit, Aberglauben, zu Geistlosigkeit. Und da gibt es, wir wissen heute, viel Verwirrung. Demgegenüber kann es die Betrachtung Marias als Sitz der Weisheit, Sede Sapientiae, zu einem tieferen Verständnis der Glaubensmysterium führen. So wie sie nach der Feststellung von Papst Leo dem 13. auch schon die Kirchenväter und Theologen sicher geleitet und vor Irrtümern bewahrt hat. Eitle Selbstüberschätzung, Selbstbespiegelung, rationalistische Herrschsucht, das sind ja ganz reale Gefahren, die aber durch Beispiel und Fürbitmacht der demütigen Magd des Herrn besiegt werden können, aus uns selber. Allein aus den natürlichen Kräften können wir nichts, aber alles in kindlichem Vertrauen auf die Weisheit und Güte unserer Mutter. Möge die Mutter Gottes, die auch unsere Mutter ist, uns beschützen, damit jeder von uns der Kirche in der Fülle des Glaubens mit den Gaben des Heiligen Geistes und mit einem beschaulichen Leben dienen kann. Jeder gebe freudig Gott die Ehre, durch treue Erfüllung der eigenen Pflichten im Beruf, im eigenen Wirkungskreis und gemäß dem eigenen Stand. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Johannes Stöhr. Würden Sie uns noch den Segen spenden?
Ja, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Johannes Stöhr, für diese schönen Gedanken zum Fest Maria, Sitz der ewigen Weisheit. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach weiterhin reicher Gottessegen und seien Sie behütet unter dem Schutz unserer Mutter Gottes. Alles Gute und alles Liebe nach Köln.
Ja, ich muss mich bedanken.
Das war die Sendung im Rahmen der verlorenen Marienfeste von Professor Dr. Johannes Stör. Er schenkte uns einige Gedanken zum Fest Mariasitz der ewigen Weisheit. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen. Bitte beachten Sie, dass Radio Gloria ein spendenfinanziertes Radio ist. Und das Fundament von Radio Gloria ist sicherlich das Gebet, aber auch Ihre Spende. Vergelt's Gott, herzliches Dankeschön für jede kleine Spende. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen an der Hand der Mutter Gottes, Ihre Andrea Marti.